dass wir etwas ganz Neues bringen, ist fast unmöglich bei Textilien. Weil wenn man denkt, als Menschen weben wir Textilien für mehrere tausend Jahre. Und dadurch ist es nicht ganz einfach, sagen wir, überhaupt einen Preis, Designpreis zu gewinnen.
Willkommen zum Meta-Podcast. Wir diskutieren mit Architekten, Designern und spannenden Menschen aus unserer Welt über Innovationen, ihre Projekte und vor allem über das Leben.
Willkommen zu einer neuen Folge vom Meta-Podcast. Mein Name ist Carina Eaton. Ich bin Chefredaktorin vom Meta-Magazin und heute sind wir in St. Gallen bei der Firma Christian Fischbacher. Gegenüber von mir sitzt Camilla Fischbacher. Sie ist Creative Director, hat in Oxford studiert und führt heute mit ihrem Mann Michael das traditionsreiche Textilunternehmen. Mit der BNewC Collection hat das Unternehmen vor kurzem den Designpreis Schweiz gewonnen und wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen.
Ich freue mich sehr, dass ihr hier sind.
Woher kommt Ihre Leidenschaft für Textilien?
Das ist eigentlich eine gute Frage und ich kann nicht einen genauen Zeitpunkt sagen, wenn das überhaupt passiert ist. Ich bin mit Textilien aufgewachsen. Mein Vater hat eine Sammlung von Textilien. Er ist selber Perser und ich bin mit persischen Teppichen und Stoffe und alles einfach aufgewachsen. Ich weiß noch als Kind, ich habe oft da in den Teppich da die Farbzusammenstellung studiert. Und da hat mein Vater immer wieder darauf aufmerksam gemacht, zu sagen, guck mal, wie sie diese Olivenfarbe zusammen mit dem Pink, das kann nur die Meister vom Färber. Und ich denke, irgendwann da ist es passiert.
Und welchen Anspruch haben Sie an einen Stoff?
Also für mich das Allerwichtigste ist die Qualität, dass es bleibt. Weil ich finde, es bringt nichts, etwas zu herstellen, das dann bald wieder kaputt geht, weil sonst fangen wir alles neu an. Also für mich ist diese Langlebigkeit ist sehr, sehr wichtig. Und das geht durch das Ganze. Es auch den Design muss langlebig sein. Es sind keine Quick Gags. Es geht nicht um das. Und dann muss sicher der Haptik gut sein. Und wir haben dann Trends, ob es dann besonders weich sein muss oder shiny oder matte. Das ist so mehr Trend. Aber ich denke, so was immer durchgehend ist, ist, dass die Qualität gut sein soll.
Ja. Und wie erkennt man gutes Textildesign?
Ja, das habe ich auch so überlegt. Was ist es? Ich denke, es muss etwas sein, das die Augen nicht müde macht, nicht irritiert, muss aber sehr gut lesbar sein. Und dann, genau wie ich sagte, man muss es dann für Textilien in einen Rapport. Weil etwas kann wunderschön sein, aber dann, wenn man probiert das in einen Rapport, weil wir haben mehrere Vorhänge, dass man doch aneinander nähen muss, dann muss es so gewisse Regeln. Es hat diese kleine Einschränkungen von Rapportgröße und all das. Also es gibt diese fachliche Einschränkung und dann gibt's einfach, denke ich, die Langlebigkeit von einem Design. Ich weiß, ein Design ist richtig gut gelungen, wenn es so 10 Jahre in der Kollektion ist. Weil dann denke ich, ja, man soll nicht etwas anschauen und denken, ja, das will ich jetzt nicht mehr sehen. Das ist schade. Und dadurch machen wir so ein sehr vieles Studium rund ums Design und einfach, was ist die Aussage, dass wir brauchen.
Und wenn Sie jetzt in Ihre Kollektion schauen, können Sie ein Produkt nennen, das für Sie das alles erfüllt?
Ja. Ich denke, es gibt gewisse Designs, wo wir sehen, die kommen dann auf verschiedene Materialien. Und die sind immer gut. Eine wird eigentlich, den Stoff heißt Rendezvous. Der ist immer noch in den Kollektionen. Der ist sicher 15 Jahre alt. Leinen mit Seide gemischt. Wir haben es dann auf Tapeten gemacht. Wir haben es sogar als Teppich gemacht. Und ich denke, wenn etwas da wieder sich immer wiederholt, dann weiß man, okay, ja, da haben wir eine. Und diese war nicht den Hauptdesign. Also jedes Jahr konzentrieren wir uns auf ein paar Hauptdesigns. Die sind so die Signature Piece. Manchmal sind sie genau richtig. Interflora, die waren auch, die sich so auf andere Designs. Interflora ist auch auf einen Teppich. Aber das wussten wir schon voraus. Wir haben schon vorausgesagt, das ist jetzt der Thema Design. Aber der Rendezvous ist noch speziell. Der war so ein ruhiger, die immer wieder kam. Das finde ich noch interessanter. Und dann haben wir den sogar studiert, zu sagen, okay, wieso ist er immer noch gut? Wieso ist der andere Design, der gleichzeitig rausgekommen ist, nicht so beliebt? Und dann gibt es schon wieder einfach Proportion und Spiel mit Matt und Schein, die Farben, all das.
Und Sie haben jetzt gerade mit BNewC einer hochwertigen Kollektion von Vorhangstoffen aus Sequel-Yarn, das aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird, den Designpreis Schweiz gewonnen. Können Sie uns mehr zu diesem ein Produkt erzählen?
Also die Sequel selber ist recycelte Meeresplastik und die Stoffe, das wir dann gemischt haben mit Plastik aus PET-Flaschen. Also es ist eine Mischung. Mhm. Und was speziell ist mit dem Sequel Garn, ist, dass es hilft beim Aufräumen von den Meeren. Also es ist nicht nur recycelte PET-Flasche. Ich sage nur, weil vor 13 Jahren haben wir die erste gebracht. Und in diese 13 Jahre hat es richtig eine unglaubliche Entwicklung über die Jahre. Aber bei Sequel ist noch interessanter, weil es nimmt auch Fischernetz und Plastiksack und all das und die werden dann aus dem Meer gefischt und dann sortiert, verschmolzen und dann in ein neues Garn, das wir jetzt benutzen können. Und wir haben den Schweizer Designpreis gewonnen und das hat mich sehr, sehr gefreut, weil es war wie eine Anerkennung von all diese Jahre, wo wir da an den Cutting Edge waren. Und ich merke, dass erst jetzt dieses Interesse für die ganze Kollektion da ist. Also nicht nur für den BNUC mit den Sikogan, sondern die ganze Gruppe.
Und wissen Sie, woher diese PET-Teile gewonnen werden?
Also die von Sequel kommen aus dem Mittelmeer. Was wir Monsilk, wir benutzen sie dann für die Teppiche. Das kommt aus South Sea, also in der Nähe von Thailand. Aber die werden auch da gewebt. Mhm. Also es ist auch so lokal international. Mhm. In das, wo wir die Sequel haben, das wird dann auch in Europa gewebt. Und bei den anderen wird auch dann in Thailand, aber das ist dann für die Teppiche.
Mhm. Und was bedeutet der Designpreis Schweiz für das Unternehmen Christian Fischbacher?
Also, ich finde, erstens ist es toll. Wir freuen uns sehr. Es war fantastisch, denke ich, für das ganze Designteam und Kreativteam. Vom Marketing bis zu Designer selber. Alle haben ihre eigene Liebe zu diesem Projekt gebracht, weil wir glaubten wirklich sehr stark daran. Und wir haben es wirklich jedes Jahr immer wieder eine andere Teil von dieser Kollektion gebracht und wir haben es immer noch mehr verbessert. Und dadurch denke ich, mit dem Designpreis zu gewinnen, wie ich gesagt habe, es ist wie eine Anerkennung von all diesen Jahren. Und dass wir etwas ganz Neues bringen, ist fast unmöglich bei Textilien. Weil wenn man denkt, als Menschen weben wir Textilien für mehrere tausend Jahre. Und dadurch ist es nicht gerade einfach, sagen wir, eine Firma, die mehr mit Wohntextilien etwas zu tun hat, überhaupt einen Preis, Designpreis zu gewinnen, weil man muss etwas brandneues bringen. Und also für mich ist das das Tüpfli auf dem I, schweizerisch für wow. Nein, das ist toll.
Und ich habe gesehen, als Sie den Preis entgegengenommen haben, wo steht jetzt der Preis?
Das ist unten bei uns in der Showroom, zusammen mit den anderen Preisen, die wir gewonnen haben für BNU. Nicht für BNU C. Wir haben für BNU Talent zum Beispiel der Red Dot gewonnen. Das war auch fantastisch. Und deswegen, das hat mir den Schweizer Preis gefehlt. Ich war so, der will ich jetzt. Und dadurch war es sehr, sehr schön. Ja, wir machen eine kleine Ausstellung bei uns hier in den Showroom. Wir werden es auch, den Preis selber auch rahmen und in unsere Showrooms in Paris und in Mailand und in Deutschland auch noch zeigen. Also den Preis selber bleibt in der Schweiz, aber dann haben wir so ein kleines Plakat, weil wir sind auch sehr froh, das weiter zu erzählen, weil es gibt so, es ist fast wie ein Türöffner. Da können wir dann sagen, vielleicht so eine Firma, die nicht besonders interessiert ist an Textilien, zu sagen, ja, aber wisst ihr, was wir machen? Wir haben das und deines gewonnen. Und besonders in Gesprächen mit Architekten und Designers ist so etwas wichtig. Mhm. Weil dann merkt man, okay, wir machen nicht nur schöne kleine Blümchen, sondern wir machen eigentlich sehr innovativ direktes Design, das man auch direkt im Projekt benutzen kann. Das ist wichtig.
Stört es Sie, wenn man BNU C als Trend bezeichnet?
Ja, eigentlich sehr, weil ich finde, ein Trend ist vorübergehend. Und für mich, das ist ein Anfang von hoffentlich eine neue Richtung, dass wir alle in diese Richtung gehen würden. Und ein Trend heißt, das wird irgendwie nicht mehr so interessant. Und ich denke, es muss immer weiter interessanter werden, weil das ist die Zukunft.
Ja, und da komme ich auch schon auf die nächste Frage. Sie engagieren sich aktiv für nachhaltige Produkte. Ich habe das vorhin auch gemerkt, es muss für Sie Sinn machen. Und im Umgang mit Textilien, mit welchen Herausforderungen sind Sie dabei konfrontiert, wenn es darum geht, nachhaltig zu arbeiten?
Es ist schwierig, weil man muss sehr viel Forschung machen. Und man muss alles anschauen, wenn man etwas Neues anfängt. Zum Beispiel bei BNU Talent, das ist unsere Velour. Der ist schwer flammbar, der ist outdoor, der ist objekttauglich für Stühle und auch für Vorhängstoffe. Es hat fast 4 Jahre gebraucht, bis wir den überhaupt auf den Markt bringen können. Und das war, weil wir etwas ganz Neues machen. Und der Hersteller hat zuerst mit den Garn, aber dann merkt man, es webt sich nicht gleich. Wieso? Wissen wir nicht. Es webt sich einfach nicht gleich. Also, wir müssen das in Umstellung. Dann haben sie 2 Jahre lang daran geübt und dann haben sie aufgegeben. Die haben gesagt, nein, wir müssen zu viel an der ganzen Firma ändern. Geht nicht. Dann habe ich immer wieder gestoßen, haben immer wieder zurückgekommen und sagte, wir haben einen Markt für das. Ihr müsst es irgendwie bringen. Dann haben sie es 1 Jahr später nochmal probiert und dann haben sie gemerkt, oh, aber bei den Finishing. Weil die Herausforderung für mich ist immer, nur weil es recycelt ist, ist nicht genug. Es muss genauso schön sein. Die Farben müssen genauso tief sein. Der Griff muss genauso schön sein. Weil ich kann nicht erwarten, dass jemand, nur weil es aus recycelt etwas ist, dass man meint, ich mache den Kompromiss. Es soll kein Kompromiss sein. Und das war immer diese Herausforderung. Zu sagen, ja, die Idee ist toll, aber das sieht schrecklich aus. Und das war eigentlich die erste Produkte in 2008, als ich es zuerst gesehen habe. Wunderschöne Idee. Unglaublich hässlicher Stoff, also wirklich hässlich. Und dann habe ich das zu meinen Designers gebracht und ich weiß noch, die waren nicht besonders begeistert. Und das ist jetzt immer noch dieser große Spruch. Ich habe gesagt, weißt ihr, so eine schöne Seide oder Baumwolle Stoff zu machen, ich brauche euch nicht wirklich. Ich kann etwas aussuchen. Aber hier ist die Herausforderung, wie was Apple mit dem IBM gemacht hat. Also der Computer vom IBM hat genauso gut funktioniert, aber er war nicht schön. Das ist, wo Designers reinkommen. Und es geht nicht nur um Schönheit, es geht um Designeffizienz, es geht um den Haptik, die Herausforderung, das besser zu bringen. Und das ist immer, was bei uns pusht. Weil es muss immer diese Push sein, dass wir etwas auf den Markt bringen, das zu dem Niveau und Standard von Christian Fischbacher ist, aber er hat eine Story, das wirklich toll ist, weil es macht etwas. Dadurch war es für mich immer dieser Driving Point, wo ich hin will.
Sie haben gerade erzählt, es gab verschiedene Anläufe. Wissen Sie noch, wann Sie die Idee dazu hatten und wie lange das dauerte von der Idee, bis Sie dann das Produkt in den Händen hatten? Wie lange dauerte dieser ganze Prozess?
Von Benu. Also die allererste war in 2008. Dann haben wir es in Ende 2009, also 1,5 Jahre. Es kommt auf jede Stoffe irgendwie, bei jeder Neuigkeit waren wir ein Pionier. Also das war immer so angefangen, aufgehalten, angefangen, aber weiter gepusht. Und wir müssen sogar 2 von den Herstellern auswechseln, weil die sind pleite gegangen in der Zwischenzeit. Weil 2008 im Sommer war nicht so toll. Und da waren sie pleite. Dann habe ich diese Garn gesucht und an einen anderen Hersteller gebracht. Und zu der Zeit, die fanden das auch ziemlich komisch. Aber dann habe ich dann jemanden gefunden, der es kapiert hat. Und dann habe ich gemerkt, es gibt sogar andere Hersteller, die haben das sogar zum Beispiel recycelte Stoffe aus den Fashion. Er hat seit den 80er Jahren gemacht, aber er hat niemand erzählt, weil er dachte, ja, dann denken sie, es ist Abfall und all das, aber es hat für ihn Sinn gemacht. Das ist genau, was Sie jetzt fragen. Es gibt Leute, die merken, ey, das macht Sinn. Wieso sollen wir das nochmal färben, wenn wir das benutzen können? Und es ist nicht dreckig, es ist industriell, es ist, geht zurück zu den Garn und dann weben wir es wieder. Es ist schwierig zu sagen, wie lange das es geht, aber es geht immer länger als ein normaler Stoff. Immer. Weil wir wollen es nicht auf den Markt bringen, bis es perfekt ist.
Und wie sehen Sie das Potenzial von nachhaltigen Textilien wie Sequel-Yarn? Was ist damit in Zukunft alles noch möglich?
Also ich bin kein Hellseher. Ich weiß nicht, was möglich wäre. Ich weiß, was ich gerne hätte. Aber alles beginnt mit den Ideen. Und genau, wie vor 13 Jahren hätte ich nie gedacht, wir könnten ein Voile bringen wie Binu C, dass wir das auch drucken können mit Binu Garden. Das ist wirklich toll und ich denke, wir wollen einfach weiter. Und meine Idee wäre oder Wunsch, dass wir eines Tages alle diese Stoffe irgendwie aus etwas recycelt ist, weil Circular Economy, das ist die einzige Weg, wo wir vorwärts gehen. Aber alle müssen mitmachen. Die es kaufen, die es einkaufen, die es benutzen, die es machen. So geht's in Circular Economy. Und ich denke, für mich, das ist die Zukunft. Mhm. Wann es kommt, keine Ahnung.
Und wenn Sie jetzt nur auf das Textil schauen, denken Sie, dass da auch noch mehr möglich ist, dass es wirklich auch angenommen wird von der breiten Masse, auch in der SBB zum Beispiel als Sitz, wo es dann ja wirklich auch bei den Endverbrauchern ankommt im Alltag?
Also ich würde das sehr, sehr gerne sehen. Ich denke, Sie gehen weg von Textilien eigentlich. Schade. Aber wegen auch Virus, Corona, bla bla bla, ich habe den neuen Design an den Designpreis, diese Tram für Zürich. Fantastisches Projekt, aber ich habe so Witzchen gemacht und die haben gesagt, nein, eigentlich keine Textilien. Also ob das jetzt der Zukunft ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, irgendwann muss es schon sein. Und es fängt an bei den Endverbrauchern, dass sie selber gucken, woher kommt dieser Stoff, das sie einkaufen.
Ja, das knüpft gleich an der nächsten Frage an. Welche Kriterien müssen Endverbraucher beachten, wenn sie in nachhaltige Textilien investieren wollen? Also für uns Laien, sage ich jetzt mal, ist es ja manchmal nicht so einfach zu sehen, ob das jetzt wirklich ein nachhaltiges Textil ist. Auf was muss man da achten?
Es ist, als Endverbraucher finde ich, es ist schwierig, überhaupt herauszufinden, welche ist richtig und welche nicht. Wir haben selber wussten nicht, welche Zertifikat das wir holen sollten. Also jetzt vertrauen wir der Global Recycling Standard, GRS. Ich denke, das könnte man nachschauen zum Beispiel, weil ich merke, mehr und mehr Firmen kommen auf diese GRS und es ist schon wichtig, weil sie kontrollieren, die gehen zu den Firmen, sie kontrollieren, ob die Garne dann gemischt sind oder doch da sind, wo sie herkommen sollten und all das. Ich mache jetzt keine Werbung für diese Brand. Es ist einfach, wo wir jetzt dieses Zertifikat haben oder haben werden. Ecotex ist auch, aber das ist weniger nachhaltig, sondern mehr schonend, einfach, dass es dann an den Haut kommt. Mhm. Es gibt gewisse Testen. Bluesign ist eine Firma, die bei uns jetzt untermietet. Sie machen auch sehr viele Teste. Das ist auch eine Firma, dass man wirklich trauen kann. Sie machen diese Teste und dann zeigen, ob das denn einen Bluesign-Punkt bekommt oder nicht. Also so würde ich da vorschlagen. Mhm. Aber es ist nicht einfach.
Mhm. Ja. Und wie sehen Sie von Unternehmensseite, wo in der Gesellschaft muss noch ein Umdenken stattfinden, um den Konsum zu verändern?
Also ich finde es besonders wichtig, dass wir Sachen bauen, die nicht kaputt gehen. Und wenn sie kaputt gehen, dass wir sie flicken können. Ich denke, was wir alles als Gesellschaft jetzt machen, ist, dass es ist billiger, etwas wegzuwerfen. Wir denken, aber es ist nicht billiger. Weil wo geht diese Sofa hin oder dieser Kühlschrank oder diese Waschmaschine? Man muss kleine Teile ersetzen können. Ich finde, das ist ein grundsätzliches Problem. Und ich denke, man soll dann irgendwie die Firma nochmal motivieren, dass sie Sachen nicht bauen, dass sie kaputt gehen. Weil früher blieben Sachen viel, viel länger, sind für lang gebaut. Und jetzt sind sie gebaut, dass sie kaputt gehen und dass man etwas Neues kaufen soll. Das ist eine grundsätzliche Fehler am Denken. Man soll weniger kaufen, dafür gut kaufen und dann das irgendwie flicken oder weiterschenken und nochmal aufnähen. Also wie früher. Es gibt einen Grund, wieso wir jetzt diese Probleme haben. Und das ist vor 100 Jahren nicht diese Probleme hatten. 50 Jahre hatten wir diese Probleme nicht. Wir hatten Probleme, aber nicht das, genau.
Und was bedeutet für Sie die Natur?
Die Natur ist etwas Wunderschönes, das wir schonen sollen. Wir haben die Aufgabe, die Natur so aufzubewahren, wie sie uns Glück und Schönheit bringt, auch umgekehrt, dass wir sie den Wasser nicht stopfen mit Plastik, dass es dann immer noch schön ist. Aber es ist nicht nur visuell schön, sondern es ist für unsere eigene Gesundheit. Wir merken, wenn wir in Städte leben ohne Bäume, was für Schaden das enthält. Ich habe jahrelang in Japan gelebt und es gab eine ganze Bewegung, dass man dann wirklich dann in den Wald unter die Bäume nicht rennen, sondern einfach laufen, Musik ausschalten, den Kopfhörer weg und wirklich so ein Communion mit die Bäume. Und das klingt so esoterisch und komisch, aber es ist, weil sie haben keine. In der Schweiz muss man das nicht so extrem, man kann einfach draußen laufen. Aber wenn man das nie macht, immer im Auto sitzt, immer auf dem Weg und bla bla, man merkt nach einer Weile, man schadet sich selber, weil man entfernt sich von der Natur. Also ich finde, man muss immer wieder diese Gespräche mit Natur führen. Und wenn man das macht, dann ist man auch viel achtsamer mit der Natur, weil man merkt, dass es etwas ist, das nicht selbstverständlich ist, wenn wir es missbrauchen.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben in Japan gelebt. Sie haben auch in der USA gelebt, in Oxford studiert. Wie prägen diese verschiedenen internationalen Stationen Ihr Leben und Ihre Arbeit und wie Sie auch ein Unternehmen führen?
Also, weil ich von so vielen Kulturen selber komme und habe dann in andere gelebt, ich kenne nichts anderes. Also, ich kann nur erzählen, was für mich Realität ist. Für mich ist das, ich denke nie an eine Richtung oder eine Stimme. Wenn wir einen Stoff anschauen, dann denke ich sofort, ja, was denken die Japaner darüber? Was ist dann in England oder in Italien? Wir müssen dann schnell mit unseren Kollegen in Italien sprechen. Also wir führen ein Unternehmen, der klein ist, aber sehr international. Wir haben Tochtergesellschaften in Italien, in Frankreich, in Deutschland, Japan. Wer habe ich jetzt vergessen? Holland. Und jeder Markt ist individuell. Und jeder Markt hat seine eigene Bewertung und seine eigene Farben, dass sie gern haben oder Stoffe, dass sie nicht gern haben. Also dadurch, wenn wir eine Kollektion machen, wir müssen immer so an diese verschiedenen Kulturen und Geschmäcke denken. Und für mich, was ein Vorteil ist, ist, ich besuche oft die Hersteller selber und mache große Reise. Ich präsentiere auch den Kollektion in verschiedenen Ländern. Und dadurch ist diese Internationalität sehr gut, diese Weltoffenheit, weil für mich ist niemand exotisch. Wir sind alle einfach Menschen und ich gehe einfach so normal an jede Person, egal von woher sie kommen. Und ich denke, das ist auch ein bisschen unser Unternehmensstil, der Führungsstil auch, weil jedes Boss in jedem Land ist von diesem Land. Also es sind keine Schweizer in Italien, die den Firma führen oder in Japan, sondern die sind Japaner und die sind Deutsche. Und das finde ich auch sehr gut, weil sie wissen ganz genau, was für ihre Markt noch wichtig ist. Aber dann sitzen wir zusammen und dann besprechen wir eine internationale Kollektion zusammen.
Was lieben Sie besonders an Ihrer Arbeit?
Da würde ich sagen, diese wunderschöne Sachen. Also, wenn man mit Schönheit arbeiten kann, was für ein toller Vorteil. Also, ich komme gerne ins Büro. Ich habe ein tolles Team. Wir können an etwas Wunderschönes arbeiten. Es ist sehr wechselhaft. Das finde ich toll. Ich langweile mich nie. Ich bin sonst sehr schnell gelangweilt. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber bei den Arbeit nein, weil es ist immer etwas Neues und es ist immer etwas Interessantes. Es ist manchmal auch größere Probleme. Das ist auch irgendwie interessant zum Lösen, ob die Garne von X nach Y kommen und was ist passiert. Und das ist toll an den Arbeit. Und auch die Nähe zum Fashion, die Nähe zum Kunst, zum Design, zur Architektur. Es ist sehr, sehr offen, wo man auch Textilien benutzen kann, aber auch die Einfluss. Also wenn ich jetzt in ein Gebäude, in eine Kunsthalle gehe, dann denke ich plötzlich an ein neues Design oder irgend so etwas. Wie werde ich inspiriert und all das? Ich weiß es nie, wenn es kommt. Aber weil meine Arbeit mich zu verschiedenen Orten bringt, dann ist es plötzlich so, das war noch cool. Dann schreibe ich noch etwas auf und dann jede Idee kommt nicht unbedingt. Es ist mehr, dann sitzen wir wieder zusammen als Team und dann besprechen wir, okay, was ist irgendwie jetzt in der Luft? Was ist unser Gefühl? Wir gehen auch zu Trendseminar und wir gehen zu Messen und Reisen und all das. Und dann kommt es langsam, die ganze Kollektion, der nächste Schritt.
Und wir haben hier schon ein bisschen einen Vorgeschmack, was nächstes Jahr auf die Kunden von Christian Fischbacher zukommt. Können Sie schon ein bisschen verraten, für alle Zuhörer, die jetzt das nicht sehen, was zu erwarten ist?
Also, was wir gerade jetzt sehen, darf ich gar nicht sagen, weil es ist nicht einmal in der Nähe von fertig, aber ich kann von den Januar-Kollektionen sprechen, weil das wäre Herbst 22 oder vielleicht Januar 23, kommt drauf an. Das ist auch immer, es ist so immer ein kleiner Tanz, bis alles fertig ist, auf die richtige Qualität und manchmal muss man etwas schieben oder zurückhalten, weil die anderen Sachen nicht bereit sind, also da muss eine ganze Kollektion zusammenkommen. Also für Januar kann ich so kurz erzählen, es ist eigentlich in der Nähe von dieser Gespräch und diese Sehnsucht und Vorliebe zur Natur. Ja, während dieser Lockdown und Corona-Zeit, ich könnte nie wie normalerweise reisen und dadurch habe ich die Gelegenheit gehabt, wieder mal in der Schweiz zu sein und richtig hier rumlaufen und Sachen anschauen und dann habe ich gemerkt, es ist nicht nur bei mir, sondern auch bei den Designers und auch den allgemeinen Trend, dass es diese Sehnsucht und Schönheit in der Natur zu finden. Und das ist wirklich den Leitfaden durch die Kollektion für nächstes Jahr. Das heißt, die Stoffe wirken sehr natürlich. Die Farben sind auch gedämpft, sanft, viele Grün, aber sogar Brauntöne und viele Struktur und sehr matt. Also dadurch ist es auch, wenn man so draußen läuft in der Schweiz und sieht man, und viel Weiß, aber auch so gebrochenes Weiß und Grau. Diese Richtung von den Kollektionen ist auch wieder recht natürlich gekommen. Und dann haben wir gemerkt, auch wieder, wir legen voll in Trend, weil wir sind jetzt an den Büchern anschauen und like, ah, okay, wir sind nicht allein, das ist cool.
Und wie involviert sind Sie im Design konkret? Sind Sie auch jemand, der auch das Design zeichnet?
Nein, das ist die Claudia Kott und Martina Zund und Eva Globowitsch. Die sind fantastische Designers und die zeichnen, nein, das würde ich nie wagen. Ich kann so ein Happy Face malen oder so. Nein, ich bin eigentlich eine Fotografin. Ich mache manchmal ein paar so Close-ups und so kleinere persönliche Inspirationsfotos, das mache ich. Aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig als Creative Director, dass du die Experte holst in jedem Feld und sie arbeiten lässt. Weil ein Team ist immer besser als eine Person. Und wenn ich dann auch noch involvieren würde, wer würde mich noch sagen, sorry, aber deine Blume ist ein bisschen komisch. Das wäre schade. Aber es geht nicht eigentlich um das, es geht mehr um, wie können wir das beste Produkt bringen? Und ich habe viel bessere Leute als ich.
Frau Fischbacher, wie dürfen wir uns Ihr Zuhause vorstellen? Welche Textilien bevorzugen Sie zu Hause?
Das würde ich sagen, spontan. Ich will immer wieder etwas Neues und ich verliebe mich jedes Mal in eine neue Kollektion und dann, bis es endlich kommt, habe ich mich doch in die andere schon verliebt. Also manchmal ist es wechselhaft und manchmal wechsle ich gar nicht für Jahre lang, weil ich kann mich nicht entscheiden. Ich spiele gern bei mir zu Hause neue Ideen, also mit den Tapeten zum Beispiel ist die Neuheit und ich will unbedingt jetzt in den Haus tapezieren, aber ich weiß jetzt noch nicht, welche Zimmer. Wir sind am Diskutieren. Das ist auch problematisch, wenn man jemanden zusammenlebt, der auch in Design ist, dann hat er auch sogar eine andere Meinung. Da wird es schwierig.
Und da hängt auch nur Christian Fischbacher Stoff.
Also bei den Stoffen ganz sicher, bei den Tapeten auch, die noch nicht da sind, aber ja. Bei den Teppichen, nein, ich bin erstmals Perserin und da kommt Perserteppich. Aber wir haben auch unsere eigene auch.
In Ihrer Freizeit, wenn Sie Ferien haben, mit was befassen Sie sich dann, wenn es mal nicht ums Textil und Textildesign geht?
Fotografie. Ich fotografiere leidenschaftlich gern.
Und was ist da Ihre Vorliebe? Sind das Porträt oder Natur?
Ja, alles eigentlich. Aber ich mache schwarz-weiß, nicht digital, sondern analog. Manchmal Porträts, aber auch Aktbilder, aber auch Landschaft. Das kommt darauf an. Ich habe verschiedene Phasen. Ich habe das seit vielen, vielen Jahren, über 30 Jahren. Aber als professionell seit 15 Jahren, habe auch international ausgestellt, in Japan, in Berlin. Und das ist richtig meine treibende Leidenschaft. Und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig als Creative Director oder in Kreativsein, wenn man kreative Leute führt, dass man selber etwas hat, die sich kreativ zufriedenstellt. Weil sonst geht man rein und will noch da kreativ in den Teams sein. Und ich finde, das ist sehr wichtig, nicht zu machen, sondern seine eigene Passion oder seine eigene Freude an etwas anderes haben. Weil ich merke, da ist eine unendliche Schöpfung von Energie, das ich bekomme, wenn ich das für mich selber mache. Und dann kann ich es weiter an andere Leute geben. Das ist mir sehr wichtig.
Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Gern geschehen. Danke.
Das war der Meta-Podcast. Weitere Informationen zu neuen Folgen findest du auf www.metamagazin.com/podcast. Bis zum nächsten Mal.